ARD. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki.
Braune Flächen, Trockenschäden, wo wir wissen, das regeneriert wieder. Die gehören zum gärtnerischen Alltag dazu. Alles easy going und da muss man einfach dran denken. Aussitzen, abwarten, das ist in dem Fall das Beste, was man machen kann. So zwischen 4 und 5 Zentimeter ist er eingestellt, dann mehr, das, so ist es optimal. Und wenn es richtig heiß wird, sollte die Schnittlänge noch 2 Zentimeter hochgesetzt werden, weil die Gräser sich dann sozusagen gegenseitig die noch vorhandenen beschatten. Auch das ist wichtig. Es gibt ja eine Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau. Und diese bringt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Rasengesellschaft jährlich Mischungsvorschläge auf den Tisch, sogenannte Regel-Saatgut-Mischungen, abgekürzt RSM. Und auf diese zurückzugreifen ist sinnvoll, weil sie entsprechend dem neuesten Stand der Forschung entwickelt wurden.
Moin, liebe Zartis. Leider haben wir in dieser Folge ein bisschen Probleme mit dem Ton gehabt. Es scheint so, als wäre der Rasenmäher einmal übers Tonkabel gefahren. Trotzdem ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Moinsen und herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Und wir sind gerade beim Rasenmähen, denn so das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Und wenn ich sage uns, dann meine ich damit Thomas Balzer, den Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und die bessere oder die grünere Hälfte der Zarten im Garten.
Und mein rasender Lieblingsgärtnerkollege Samir Schauki, der hier schon hunderte von Quadratmetern Rasen bearbeitet hat.
Ja, also im Laufe der Jahre sicherlich. Aber wir haben es gerade schon angekündigt. Wir wollen heute so ein bisschen über das deutschen liebsten Grün, den eigenen Rasen sprechen. Und da haben wir auch schon Folgen drüber gemacht. Werdet ihr bestimmt sagen, hä, Moment. Die haben doch schon über das Wässern gesprochen, die haben schon über die Pflege gesprochen. Und wir sagen aber heute Rasen mal anders, also dass wir den Rasen mal überdenken. Was brauchen wir eigentlich? Und deshalb lass uns erstmal schnacken über die 4 Rasentypen, die es gibt. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil ich das sonst wieder vergesse. Zierrasen, was ist das?
Naja, das ist schon eine Rasenmischung. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja immer nicht nur das eine Gras. Also das ist einfach toller Rasen.
Ist wie eine Trophäe, die man sich in den Schrank stellt. Genau. Aber am besten nicht drauf laufen.
Besser ist
es. Weil wenn man drauf laufen will, dann braucht man wahrscheinlich eher den Gebrauchsrasen.
Optisch durchaus sehr ansprechend und gut nutzbar. Also das ist so der Klassiker.
Genau, und dann gibt es noch den Landschaftsrasen.
Genau, Landschaftsrasen für extensiv genutzte Flächen.
Okay, also Parks oder sowas zum Beispiel?
Ja.
Okay, und dann gibt es noch den Strapazierrasen. Ich glaube, das brauche ich bei meinen Kindern im Garten. Und da sind wir auch gleich wieder bei 2 Sachen, wo Grün oder das Gras eine große Rolle spielt, zum Beispiel bei Fußball oder Golf. Das sind ja immer so die Rasen, die besonders gut gepflegt sind und wo es extra Greenkeeper gibt, die eigentlich so eine kleine Wissenschaft sogar betreiben rund um den Rasen. Die habe ich jetzt aber bei meinen Recherchen zum Thema gelesen, die brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Also ich sag mal, der klassische Hausrasen, wie ich ihn hier jetzt habe, der muss gar nicht so sein. Und, interessant, ist eigentlich auch schlecht für die Umwelt. Also bei meinem Rasen sieht man, dass das ein, ich sag mal, energetisch okayer Rasen ist, weil
absolut.
Er wächst relativ offen, relativ frei. Und ich muss zu meiner Schande auch gestehen, ich habe den, glaube ich, bisher so alle 3 Wochen gemäht. So sieht er aber auch aus. Schaue ich jetzt rüber zu meiner Nachbarin, die hat ein grünes Areal. Ich glaube, da könnte man Wimbledon spielen oder irgendwie die Kiel Masters beim Golf machen, weil da fährt der Mähroboter regelmäßig rüber. Sie pflegt, sie düngt. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie werten, dass sie einen tolleren Rasen hat als ich. Aber man muss einfach festhalten, dass so ein Rasen, wie sie ihn hat, der verbraucht viel Energie von uns und von der Natur.
So ist es. Zumal er ja auch ganz viel Nährstoffe bekommt. Das sieht man an der sattgrünen Farbe. Viel Stickstoff bedeutet viel Wachstum. Stickstoff wird auch als der Motor des Wachstums bezeichnet. Und wenn da noch viel Feuchtigkeit dazukommt, sieht es einfach so aus. Und die Mischung ist bei ihr auch eine ganz andere als bei dir. Du hast mehr so einen typischen Gebrauchs- und Kräuterrasen. Hier sind zum Beispiel ganz viele Weidelgräser mit drin, Rotschwingel und Schafschwingel und Wiesenrispen und auch Kräuter und manche Spontanvegetationspflanzen, also das, was man als Unkraut bezeichnet. Und die kommen eben auch mit dem, was da ist, besser klar, mit den Standortfaktoren. Wachsen nicht zu schnell, mit Feuchtigkeit kommen sie trotzdem gut klar und mit Trockenheit natürlich auch.
Das ist bei mir auf jeden Fall eine sehr charmant von dir beschriebene Mischung. Also ich würde einfach mal sagen, ganz ehrlich, es ist eine ungepflegte Fläche, wo zwischendurch auch Gras drin ist. Aber ich kann damit leben, die Kinder können drauf spielen, alles gut. Und das mache ich jetzt auch, vielleicht ist das ja mein Beitrag zum Klimaschutz, weil eine Wiese wie die ist natürlich besser vorbereitet auf sowohl Hitzeperioden als auch auf Perioden, wo es besonders viel regnet. Weil da ist dieser schön gepflegte Rasen so ein bisschen im Hintertreffen.
Hier ist es eingebettet in eine standortgerechte Bepflanzung, wo alles Mögliche vorkommt. Ganz viele schöne, robuste Ziersträucher, Obstgehölze beispielsweise und Wildstauden. Und darum fühlt sich eingebettet in diesen Gesamtkomplex dieser Rasen hier auch sehr wohl, der außerdem ja auch nicht zu kurz gemäht wird. Auch das ist wichtig.
Genau, weil sonst ist er nämlich anfällig für Trockenheit und zu viel Feuchtigkeit.
Richtig, so zwischen 4 und 5 Zentimeter ist er eingestellt, dein Mäher, das machst du genau richtig, so ist es optimal. Und wenn es richtig heiß wird, sollte die Schnittlänge noch 2 Zentimeter hochgesetzt werden, weil die Gräser sich dann sozusagen gegenseitig die noch vorhandenen beschatten. Auch das ist wichtig.
Sollte jetzt dieser Fall kommen, dass es halt jetzt eine längere Hitzeperiode oder Feuchtigkeitsperiode gibt, dann ist dieser schön gepflegte Rasen meiner Nachbarin erstens nicht in der Lage, viel Wasser zu speichern, weil die Sonne direkt raufballert. Und sollte es zu viel regnen, ist der schön gepflegte Rasen nicht in der Lage, das abfließen zu lassen.
Genau so ist es. Auch wenn die Pufferfähigkeit des Bodens, der Untergrund ist ja schon top, also die Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen, ist da und sie abzugeben auch. Aber zu viel ist zu viel, es geht nicht, weil die Umgebung einfach anders ist als bei dir und das Gefälle auch nicht so da ist. Und das führt eben dazu, dass wir dann schnell Probleme haben dahingehend, dass der Boden eher einer Sumpflandschaft ähnelt, weil zu viel Wasser kann da nicht abgeführt werden.
Und deshalb raten Experten auch immer mehr zu einem sogenannten naturnahen Areal, das weniger gemäht wird.
Richtig. Und wenn das eben eingebettet ist in einen tollen Gesamtkomplex, fühlt sich der Rasen dort wohl und kommt mit den Standortfaktoren gut klar.
Und deshalb machen das jetzt auch ganz viele Städte. Ich habe gelesen, ich glaube, es sind mehr als 20 Städte in Deutschland. Karlsruhe wurde da so ein bisschen als Vorreiter genannt, dass die mit ihren öffentlichen Grünflächen mittlerweile anders umgehen. Also sie mähen viel, viel weniger Flächen kurz. Ich habe gelesen, es sind, glaube ich, nur noch 70% der öffentlichen Grünflächen, die da kurz gemäht werden. Der Rest wird zum naturnahen Areal umgewandelt, weil, das fand ich total interessant und positiv, erstens, die Stadt erhitzt sich weniger doll. Und zweitens, es wird CO2 gespeichert. Also eigentlich eine Win-Win-Situation.
Richtig.
Und wenn man sogar noch die weniger Arbeit mitnimmt, eine Triple-Win-Situation.
Ja, und dadurch, dass wir eben auch andere Faktoren haben, die mit einbezogen werden, wie zum Beispiel klimawandelverträgliche Gehölze, wie zum Beispiel die Hopfenbuche, die öfter angepflanzt wird, durch die Verwendung von Wildstauden und anderen Pflanzen hat man das in einen ja so großen Komplex mit einbezogen, dass alles ineinander greift und den Klimawandelanforderungen durchaus entspricht. Die Stadt Kiel versucht Ähnliches durch ihre naturnahen und standortgerechten Pflanzungen. Und das sieht man, das bringt schon eine ganze Menge und es ist auch noch optisch ansprechend. Das muss man einfach auch nochmal sagen.
Also wir notieren kurz, weniger mähen ist okay. Im Sommer auch ruhig mal 2 Zentimeter länger dran lassen, ist auch vollkommen okay. Und immer im Hinterkopf haben, mähe ich den Rasen zu häufig, kostet das mich Energie und es kostet auch Energie, die sonst vielleicht zum CO2-Speichern genutzt werden könnte. Also ruhig mal einen ruhigen Tag machen. Nichtsdestotrotz werde ich hier den jetzt nochmal kurz anschmeißen, weil da hinten, Thomas, siehst du die Ecke? Ich glaube, da muss ich nochmal beigehen.
Oh ja, definitiv.
Also, weißt du was? Ich habe hier so eine Stelle, ne? Da hatte ich meine abgeschnittenen Eiben gelagert. Da sieht der Rasen ja jetzt echt aus, weil er ist ein bisschen vertrocknet, er ist ein bisschen braun. Aber ich habe gelernt, damit muss man umgehen können. Braune Phasen im Garten, vollkommen normal.
Genau so ist es. Die Akzeptanz von bestimmten Geschichten, die müssen Gärtner einfach regelmäßig aufbringen. Das heißt also, braune Flächen, Trockenschäden, wo wir wissen, das regeneriert wieder, die gehören zum gärtnerischen Alltag dazu. Alles easy going und da muss man einfach dran denken. Aussitzen, abwarten, das ist in dem Fall das Beste, was man machen kann.
Weil ich ja auch gemäß deinen Anweisungen bei meinem Rasenschnitt, also wir hatten ja schon gesagt, auf 6 Zentimeter, das heißt also bummelig 2 bis 3 Zentimeter kommen ab. Und da hast du ja gesagt, nimm mal den Auffangkorb ab, brauchst du gar nicht, weil das, was da runterkommt, ist Dünger.
Durch dieses sogenannte Mulchmähen, so bezeichnet man das, wird ja auch wieder das, was man abgemäht hat, dem Boden zugeführt in Form von kleinen Halmen, die ja auch viele Nährstoffe enthalten. Und diese Nährstoffe, wie Stickstoff zum Beispiel, Phosphor und Kalium, gelangen wieder zurück. Und das ist so eine Art natürlicher Kreislauf, ein Rasenmäherkreislauf, wenn man so will. Und das trägt eben dazu bei, dass das, was man runtergeholt hat, auch wieder auf den Boden draufkommt. Und so passiert eigentlich gar nicht viel. Und alles ist eigentlich im Fluss.
Wie Elton John sagen würde, the circle of life.
Perfekt. Und dadurch, dass du hier auch noch verschiedene Sachen mit drin hast, am Rand wächst hier zum Beispiel ein bisschen Kamille, Rasenkamille. Das hat so einen kräuterrasenähnlichen Charakter. Hat man eben auch das Glück, auch durch den Weißklee, den man hier sieht, oder auch diese korsische Minze, dass alles so ein bisschen ineinander wächst und dass sich so ein sehr naturnaher Bereich eingespielt hat. Das bedeutet, durch diese leichte Verwilderung haben wir einfach auch Flächen, die sich sehr schnell wieder erholen, die sich wohlfühlen, die mit Starkregenereignissen oftmals recht gut klarkommen, oft nicht, aber gelegentlich, und auch mit Trockenperioden. Also alles greift ein bisschen ineinander durch diese standortgerechte gute Planung.
Ich sage mal, das ist so eine Wiese mit Rasencharakter. Also weil es ist ja nicht wirklich Rasen, es ist aber alles grün, aber es ist halt nicht das, worauf man jetzt sagt, ich hole den Golfschläger aus und übe Putten.
Nee, aber auch hier ist die Bodenstruktur entscheidend und wichtig. Man merkt das, man geht wie auf einem Teppich, aber man hat trotzdem keine Staunässe. Das Wasser kann absickern. Wir haben hier wirklich eine gesunde Bodenstruktur, die man barfußläufig erfahren kann. Und das ist das, was dazu beiträgt, dass hier alles, und das sollte auch überall woanders so sein, gut funktioniert und Pflanzen keinen Stress haben.
Jetzt hast du mir schon gesagt, was bei mir wächst, ohne dass ich es wusste. Was kann man denn noch als Grasersatz mit reinbringen?
Ach, da gibt es eine ganze Menge. Beispielsweise andere Wildblumen wie Braunellen, Weißklee, Hahnenfußgewächse, die gehören in so einen ökologischen Garten durchaus mit rein. Und die übernehmen dann sozusagen einen grasähnlichen Charakter, blühen zum Teil noch sehr schön, fühlen sich aber viel wohler und müssen nicht großartig gemäht werden.
Das hat man da hinten auch gesehen, ne?
Ja.
Ich meine, hier hinten, ich sehe das ein oder andere Gänseblümchen, was auch schon angeflogen wurde von
völlig
der Biene.
Normal. Klee ist hier natürlich auch mit drin, was gar nicht schlimm ist. Bringt auch noch Nährstoffe in den Boden mit rein und sorgt eben auch dafür, dass die ganzen Insekten sich hier richtig wohlfühlen.
Das wird kein Golfrasen mehr, von daher.
Richtig, und das, da denke ich immer, sagen wir, das ist die Vielfalt, die es ausmacht, im Garten wie im richtigen Leben.
Eben, und die genießen wir. Wenn man jetzt aber trotzdem den klassischen Golfrasen haben will, dann macht Thomas uns jetzt gleich nochmal so ein kleines, schmackhaftes Rezept fertig, wie man den richtig gut macht und wie man den vielleicht auch ein bisschen effizienter legen kann.
Jo.
So, Thomas, ich muss hier nochmal, ne? Du siehst da hinten die Ecke.
Oh, eindeutig.
Das ist zu lang. Das Gras ist grün und gepflegt, zumindest bei meiner Nachbarin. Und wenn Sie auch so einen tollen Rasen wie meine Nachbarin haben wollen, dann gibt es bestimmte Sachen zu beachten. Man kann das einfach optimieren, damit man da ein bisschen weniger Energie reinsteckt. Welche Sachen sind da wichtig, Thomas?
Drei Faktoren: Mähen, Düngen, Wässern. Die sollten im Vordergrund stehen. Wenn man da dran denkt...
Herr Balzer. Hier, ich schnipp's gerade wie so ein... sehr fleißiger Schüler in der ersten Reihe.
Dann schieß mal los.
Darf ich das? Also ich glaube, ich weiß das nämlich, weil wir ja wirklich schon mehrere Folgen über Rasen gemacht haben und ich ja auch quasi mit dir in der Onno-Onken-Schule war. Mhm. Also, wir haben ja schon gesagt, wenn wir ihn mähen, im Sommer ruhig 2 Zentimeter länger lassen.
Genau.
Das ist, glaube ich, ein Faktor. Du sagtest mähen, düngen und wässern. Zum Wässern habe ich mir gemerkt, macht man am besten in den frühen Morgenstunden, weil da die Erde noch schön kalt ist, es verdampft weniger und lieber selten, aber ausgiebiger. Nicht, dass ich jeden Tag irgendwie nur so ein bisschen Pitcher, sondern lieber alle 2-3 Tage und dann aber auch richtig eine volle Dusche geben. Dann ruhig 1-2 Stündchen das Wasser reinregnen lassen, damit es in die unteren Schichten kommt und der Rasen richtig stark wird und toll anwächst.
Optimal. Und dadurch gelangen die tiefwurzelnden Rasenpflänzchen ja auch dahin, wo sie hin sollen und sind eben richtig gut angepasst an trockene Perioden.
Achso, und das geht natürlich auch, wenn man das Wasser sammelt, das haben wir ja schon oft gesagt, Zisterne, Regentonne, dies, das, also ich glaube, das haben wir schon häufiger besprochen.
Absolut.
Düngen haben wir auch schon besprochen.
Wobei man sagen muss, es ändert sich ja auch viel. Während der Wachstumsphase braucht Rasen natürlich viel Stickstoff, zum Herbst hin braucht er mehr Kalium. Darauf muss man achten und wir haben ja auch schon mal angesprochen in der Vergangenheit, dass man auch Bodenproben ziehen sollte. Daher wissen wir, wie ist das Verhältnis von Stickstoff, Phosphor, Kali, Magnesium. Und nur wenn wir wissen, was im Boden drin ist, können wir auch das zugeben, was der Rasen, das gilt für alle anderen Pflanzflächen aber auch, was da gerade benötigt wird.
Dann haben wir, glaube ich, Mähen, Düngen, Wässern abgefrühstückt.
Jo.
Aber du hattest mir vorher noch gesagt, dass du da noch über was anderes reden möchtest. RSM hast du mir gesagt.
Welcher Rasentyp passt in meinen Garten? Das ist wichtig. Wir haben ja für alles irgendwie Vorgaben und wir haben für alles Organisationen, die sich mit wichtigen Themen befassen. Es gibt ja eine Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau und diese bringt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Rasengesellschaft jährlich Mischungsvorschläge auf den Tisch, sogenannte Regel-Saatgut-Mischungen, abgekürzt RSM. Die dienen als Hilfestellung und auf diese zurückzugreifen ist sinnvoll, weil sie entsprechend dem neuesten Stand der Forschung entwickelt wurden. Das ist wichtig.
Das heißt, dass da wirklich jährlich eine neue Mischung entsteht, wo die sagen, so sollte dein Rasen zusammengesetzt sein?
Es gibt immer wieder neue Mischungen, aber es gibt auch altbewährte, die auch optimiert werden, die angepasst werden. Und so kann man dann für seine Bedürfnisse die optimale Mischung herausfinden. Wichtig ist, die gibt es nicht einfach immer irgendwie so im ganz normalen Gartenmarkt zu kaufen. Man muss sich da einfach schon an den Fachhandel wenden und nur dort bekommt man eben diese entsprechenden Regel-Saatgut-Mischungen. Und das ist entscheidend, dass man die nicht an jeder Ecke kaufen kann. Gutes Saatgut kostet übrigens auch gutes Geld, das darf man nicht vergessen.
Ja, wer billig kauft, kauft zweimal, ne? Also wenn ich jetzt genau. immer nur diese Power-Mischung aus dem Discounter hole, das ist dann wahrscheinlich die RSM-Mischung von vor 5, 6 Jahren, die noch gar nicht an die derzeitigen Klimaverhältnisse angepasst ist. Und du weißt ja auch gar nicht, ob das überhaupt zu deinem Boden passt.
Genau. Und wenn man eben weiß, wie sind die Standortfaktoren, man hat eine Bodenprobe, eine Bodenanalyse durchgeführt, muss man darauf abgestimmt die passende Mischung haben. Und wenn man so verfährt, dann hat man quasi das Leben lang das Optimale unter den Füßen.
Richtig stark.
Ja.
Und das Witzige ist, wir haben ja uns ja über das Thema vorher unterhalten und da hast du mir erzählt, dass das im Amiland durchaus gang und gäbe ist, dass wenn der Rasen nicht so schön aussieht, dass man den ja einfach anmalt quasi. Also
genau.
Nicht anmalt jetzt Halm für Halm, das wäre natürlich Schwachsinn, aber so mit einer Farbmischung rübergeht.
Rasenfarbe ist da schwer angesagt und diese Rasenfarbe ist zum Teil auch in Deutschland verfügbar. Das würde ich nie machen. Man darf allerdings darauf hinweisen, dass es bestimmte Pigmente gibt für Rasenfarben, die einen besseren Schutz zum Beispiel vor starker UV-Strahlung und hohen Lichtintensitäten gewährleisten. Die sind, ja, jetzt würde ich sagen, naturnah. Und wenn man das möchte, kann man die sicherlich mal ausprobieren. Aber seinen Rasen grün anzumalen, davor würde ich doch schon warnen.
Das ist ein bisschen witzig.
Also Trend, wobei
aber
du ja gesagt hast,
alles rüber vom großen Teich.
Ja.
Und nicht alles ist sinnvoll. Manchmal hat es ja auch einen Sinn. Ne? Also ich meine, wenn du sagst, UV-Strahlung wird abgeschirmt, dann dient das ja wieder, dass das nicht zu heiß wird und nicht zu viel Wasser verbraucht.
Richtig. Aber wenn wir so weit gekommen sind, dann kann man auch schon sagen, wisst ihr was, wenn wir echt auf sowas zurückgreifen müssten, dann sollten wir uns zum Thema Gestaltung um andere Dinge kümmern.
Ja, vielleicht dann einfach generell weniger Rasen planen.
Richtig.
Und eher mal ein paar Flächen etwas wilder lassen und dann vielleicht einfach so schöne Wege anordnen und nur ein paar Flächen als Kurzflächen anlegen. Also ich, genau. Ich will das ja auch gar nicht verteufeln. Ne? Ich komme mir selber so vor, als müsste ich mich rechtfertigen, weil ich das immer so ein bisschen ankreide. Aber ich habe halt einfach gelesen, schön gepflegter Rasen ist grüner Beton. Das hat sich so in mein Hirn gebrannt, dass ich denke so, okay, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will eine lebende Wiese haben, die der Umwelt gut tut und die aber auch meiner Familie Spaß macht.
Man sollte das Ganze auch nicht zu dogmatisch sehen. Von genau. allem etwas ist einfach total wichtig. Der eine liebt dann halt auch mal eine kleine Fläche, wo er sich dann einfach gemütlich zurückziehen und ein Buch lesen kann. Und der andere liegt halt gerne in seinen Wildstauden oder in seinem Kräuterbeet. Also von daher, man darf auch gerne mal ein bisschen gelassener mit vielen Sachen umgehen.
Genau, liebe Zartis, ihr wisst, dass mein Finger niemals mahnend erhoben ist, sondern immer nur so ein bisschen den Blick auf die Welt und dann immer noch mal im Kopf behalten. Wir haben Kinder, die bei uns im Garten spielen und die sollen auch noch möglichst lange auf einer gesunden Welt leben können.
Genau, und wir gärtnern nicht nur, wir genießen auch gerne mal. Das genau. darf man doch auch.
Guck mal, Thomas, du bist doch hier ein kleiner Charmeur wieder. Ich glaube, damit haben wir jetzt auch wirklich alles Wichtige gesagt. Haben mal einen neuen Blick auf den Rasen geliefert, auf die Wiese geliefert, dass man halt nicht immer nur denken muss, oh Mensch, der Rasen beim Nachbarn ist so schön. Nee, meiner lebt. Damit kann ich auch leben. Bei den Nachbarn sieht er auch toll aus. Also da gucke ich auch gern rüber. Es hat ja auch was fürs Auge. Ne? Also das ist ja so ein schön gemähter Golfplatz, sieht auch toll aus. Oder wenn ich mal bei Holstein Kiel im Stadion bin, das sieht halt einfach cool aus. Wobei die haben Hybridrasen, das ist nochmal was anderes. Aber
ja.
Den brauche ich gar nicht zu Hause, das würden meine Kinder schon kaputt spielen. Was ich euch jetzt aber noch sagen kann, liebe Zartis, ist, dass sich auf jeden Fall rund um das Thema Rasen auch ein Besuch im Ratgeber lohnt, denn die haben ein ganzes Ressort, also Rasen pflegen, alles rund ums Thema, da geht es von Mulchen, von Vertikutieren, von der Auswahl des richtigen Saatguts, also man findet da wirklich zu jedem Thema einen Artikel, also das ist... Ich glaube, ich würde den Ratgeber auch loben, selbst wenn wir nicht der Gartenpodcast des NDR wären, weil der einfach so toll ist. Also da findet man wirklich immer zu allem was. Dann bleibt noch als letzte Sache zu sagen, als vorletzte Sache, vielen Dank, Thomas Balzer, heute der Rasenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Sehr gerne.
Allerletzte Sache dann wirklich, solltet ihr noch Fragen haben zum Thema Rasen oder auch zu anderen Gartenfragen, dann gibt es da verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten. Zum einen unsere E-Mail-Adresse.
diezartenimgarten@ndr.de.
Oder aber ihr schreibt uns über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App oder über die sozialen Medien. Wird dann auch an uns weitergeleitet. Da sitzen nette Leute bei uns in der Social-Media-Abteilung, die das dann an uns weiterleiten. Und dann versucht Thomas, euch die Fragen zu beantworten. Und ich glaube, Thomas, wir haben alles jetzt, schlechter Wortwitz, abgegrast.
Mehr geht nicht.
Ab mit euch in den Garten, genießt die schöne Zeit, genießt das Vogelgezwitscher, wie wir es hier gerade machen. Und dann denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr gärtnert.
Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.